Oder wenn man Jungvögel aufzieht und es läuft alles wunderbar. Und auf einmal wird vielleicht einer krank, steckt die Geschwister an, stirbt das ganze Nest. Und du hast die 14 Tage schon großgezogen. Das ist schon frustrierend, aber wie gesagt, in der Zwischenzeit kommen die nächsten Nester und die nächsten Jungvögel, dann muss es weitergehen. Man muss sich da eine gewisse Nüchternheit schon behalten.
Ausgeflogen. Menschen im Naturschutz. Der LBV-Podcast. Wir sind mittendrin im Frühjahr. Den ganzen Tag zwitschert es schon vor meinem Fenster, die Vögel bauen ihre Nester und beginnen mit der Brut. Und die ersten Jungvögel sind auch schon unterwegs. Der Frühling ist genau die Zeit, in der mein heutiger Gast Ferdinand Beer alle Hände voll zu tun hat. Er arbeitet nämlich in der LBV-Vogelauffangstation und ihm werden gerade jetzt viele gefundene Jungvögel und verletzte Wildvögel gebracht. Deswegen haben wir unsere heutige Folge auch schon im Februar aufgenommen. Wir mussten leider an verschiedenen Orten aufnehmen, weswegen der Ton manchmal etwas hakt. Ich wünsche euch aber trotzdem ganz viel Spaß bei der neuen Folge Ausgeflogen. Hallo Ferdinand, sehr schön, dass du heute bei mir zu Gast bist.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Ja, ich würde dich kurz unseren HörerInnen ein bisschen vorstellen. Also du bist bereits seit 25 Jahren im Naturschutz aktiv und seit über 10 Jahren bist du der fachliche Leiter der LBV-Vogelstation in Regenstauf in Regensburg. Und dort pflegt ihr verletzte Vögel, zieht Jungvögel auf und ja, habt da das große Ziel, die dann auch wieder in die Freiheit zu entlassen. Und direkt neben dieser Vogelstation gibt es auch eine LBV-Umweltstation. Da bietet ihr ganz viele Führungen, Veranstaltungen für alle Altersklassen an. Ja, das ist ja schon mal eine ganze Menge. Und was ich auch noch sehr, sehr spannend fand, du hast bereits mit 14 Jahren deinen Falknerschein gemacht und engagierst dich auch sonst ganz stark in der Greifvogelpflege. Und neben deinem ganzen Engagement bist du aber vor allem hauptberuflich Musik- und Biolehrer und bist da an einem Gymnasium tätig. Nun wäre meine erste Frage, die ich dann auch immer meinen Gästen stelle. Wie bist du denn überhaupt zum LBV gekommen?
Also man muss natürlich erstmal fragen, wie bin ich überhaupt auf die Vögel gekommen, dass die mich interessieren. Also wir haben damals noch in Regensburg gewohnt, in der Stadtwohnung. Und es fing letztlich ganz klassisch an übers Vogelfüttern. Also wir haben Vögel gefüttert bei uns am Fensterbrett und das war für mich so der erste Kontakt. Und ich habe dann irgendwann ein altes Fernglas von meinen Eltern rausgekramt, dann haben sie mir noch irgendein altes Bestimmungsbuch rausgesucht und haben mich da stundenlang am Fenster sitzen lassen und Vögel beobachten lassen. Das waren so die ersten Kontakte. Und dann kam quasi mein Großvater ins Spiel als sehr wichtige Person, der war Jäger. Und hat so ein Häuschen eben hier bei Regenstauf auch gehabt, am Waldrand. Und der war dann einfach der Nächste, der mich da mit rausgenommen hat und mir Vögel gezeigt hat und mir da einfach mehr erklärt hat. Und der vor allem dann über die Jagd den Kontakt zum damaligen Leiter der Auffangstation hier, zum Karl Büchel, hatte, der auch eben aktiver Falkner war. Und dann an meinem 10. Geburtstag waren wir quasi das erste Mal in der Vogelstation. Da habe ich dann also die ersten Federn auch geschenkt bekommen und so. Und ja, ab dem Moment war ich dann quasi in der Vogelstation tätig. Und durch das, dass sich dann in den Folgejahren der LBV auch mehr in der Station eingeschaltet hat, das war am Anfang gar nicht so stark, ist dann einfach der Kontakt mit dem LBV natürlich auch intensiver geworden und dann bin ich da immer mehr reingerutscht.
Ja, ich habe gesehen, dass jetzt letztes Jahr, also 2020, habt ihr knapp 1200 Vögel eingeliefert oder vorbeigebracht bekommen. Das ist ja wirklich eine ganze Menge. Ist es jedes Jahr so? Und ja, wie viele bekommt ihr da? Welche Vögel vielleicht auch?
Also zu den Zahlen. Wir haben 2011 den ersten Jahresbericht gemacht. Da waren wir bei 500 Vögeln im Jahr. Im Jahr drauf waren es 600, 700, 800. Letztes Jahr war der prozentuale Anstieg sehr groß im Vergleich zum Vorjahr. Das lag wohl an der Corona-Situation, weil in vielen Auffangstationen zu dieser Zeit mehr Vögel abgeliefert wurden, weil die Leute mehr zu Hause waren. Aber ja, also die Vogelzahlen steigen jedes Jahr in irgendeiner Form. Letztes Jahr besonders stark. Und was wir bekommen, naja, das ist letztlich ein Abbild dessen, was draußen vorkommt. Also das, was häufig draußen zu sehen ist, das wird uns auch häufig gebracht. Also natürlich sind die Vögel, die sich am meisten verletzen im menschlichen Umfeld, die Vögel, die dort auch am meisten leben. Also Amseln, Spatzen, bei den Greifvögeln halt Turmfalken, Mäuse, Bussard. Natürlich ist ab und zu auch mal eine Rarität dabei, gerade zur Zugzeit. Aber im Wesentlichen ist das, was wir bekommen, ein Abbild dessen, was draußen vorkommt.
Und wie genau pflegt ihr dann die Tiere?
Sehr unterschiedlich. Das kommt darauf an natürlich, mit welcher Verletzung oder mit welcher Vorgeschichte die Tiere zu uns kommen. Also ich meine, es gibt den Scheibenanflug, der wirklich nur gegen die Scheibe gebrummt ist und einfach nur 2-3 Stunden Ruhe braucht und dann wieder flugfähig ist. Das geht bis hin zu Knochenfrakturen, bis hin zu irgendwelchen schweren Parasitenerkrankungen oder so. Also alles Mögliche. Und entsprechend muss man natürlich die Pflege darauf anpassen, ob das ein Tier ist, das zum Tierarzt muss. Muss es operiert werden vielleicht? Braucht es einfach nur ein bisschen Zeit, um eine Prellung wieder auszukurieren? Muss es medikamentös behandelt werden? Oder natürlich Spezialfall sind es die Jungvögel, die ja nicht wirklich krank sind manchmal. Also natürlich auch oft. Und müssen wir die einfach nur in Anführungsstrichen durchpäppeln und füttern? Das ist ganz individuell von jedem Fall abhängig, wie wir da vorgehen müssen.
Aber dann braucht ihr ja eigentlich auch wirklich viel Wissen. Also wie habt ihr euch das denn angeeignet?
Vieles ist natürlich Learning by Doing einfach. Also gerade am Anfang, sag ich mal, wie ich noch jünger war, und das waren bloß der Karl Büchel und ich, da war auch dieses Thema Wildvogelpflege noch bei weitem nicht so präsent. Und ich meine, durch fehlende soziale Netzwerke konnte man sich da nicht so arg austauschen. Das heißt, da war vieles einfach nur, okay, womit haben wir Erfolg, was macht Sinn? Ja, heute hat man ganz andere Möglichkeiten, sich zu vernetzen. Das ganze Thema ist viel, viel präsenter in den Medien und in Fachkreisen. Es gibt mittlerweile eigene Homepages, wo draufsteht, was man so als Erste-Hilfemaßnahmen machen kann, was die einzelnen Vogelarten brauchen zum Großziehen. Also das kann man mittlerweile vieles nachlesen. Bei vielem ist es irgendwie eben logisch, wenn man sich ein bisschen daran orientiert, was die Vögel in der Natur bekommen. Also das ist das eine. Das ist natürlich über die Jahre viel Erfahrung und viel Wissen zusammengekommen, wobei ich bei weitem noch nicht sagen würde, dass ich mittlerweile alles weiß. Bin auch in Kontakt mit vielen anderen Stellen, auch um Vögel mal, sag ich mal, durchzutauschen. Also wir sind halt einfach, oder mein Steckenpferd sind halt mehr die Großvögel, Greifvögel, Eulen, Störche und sowas. Bei den Singvögeln bin ich immer wieder froh, wenn mir einer einen Tipp gibt, wie man vielleicht das mit dem Warmhalten besser machen kann. Da ist immer ein Austausch gut.
Ja, klar. Aber dann ist ja total gut, dass ihr so gut vernetzt seid. Und wir haben ja auch im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen. Und da hast du mir auch erzählt, dass du auch im Austausch mit Tierärzten stehst. Und dann habe ich mich gefragt, ist es dann irgendwie, dass man sich gegenseitig irgendwie was erklärt oder empfiehlt? Oder wofür genau sensibilisierst du denn die Tierärzte? Also haben die das vielleicht in ihrem Studium nicht so gut gelernt, weil das was sehr Fachspezifisches ist?
Ja, also das mit den Tierärzten ist ein ganz komplexes Thema, weil natürlich sind es prinzipiell mal Experten, die Tiermedizin studiert haben, und da kann ich als Laie, der keine Tiermedizin studiert hat, mal jetzt natürlich denen nicht so viel erzählen. Und es gibt Tierärzte, die das mit den Wildtieren sehr, sehr gut machen. Es gibt halt auch Tierärzte, die das mit den Wildtieren ein bisschen scheuen. Das sei zum einen die fehlende Kenntnis einfach, dass sie sagen, ich kenne mich mit Wildtieren nicht so aus. Denn Wildtiermedizin ist definitiv ein eigenes großes Thema innerhalb der Tiermedizin. Also das ist ganz klar. Und jemand, der halt hauptsächlich Katzen, Hunde, Meerschweinchen behandelt, ist klar, dass der vielleicht mit einem Vogel irgendwo auch überfordert ist. Auf der anderen Seite muss ich mich schon manchmal, also von daher habe ich Verständnis, wenn manche Tierärzte einfach sagen, kenne mich nicht aus, schaue ich mir gar nicht erst an, mache ich nicht. Das ist das eine. Das andere ist aber schon, dass wenn einem Tierarzt ein Tier gebracht wird, das einfach eine offene Wunde hat, Wenn man sagen, okay, der hat jetzt einen Riss am Oberschenkel, am Rücken oder sowas, traue ich eigentlich jedem studierten Tiermediziner zu, dass er die Wunde reinigt und desinfiziert und dann das Tier vielleicht zu uns bringen lässt. Aber es gibt leider einfach Stellen, wo man immer wieder das Gleiche hört, die Wildvögel einfach pauschal ablehnen und sagen, Vogelstation, die machen das schon. Wo ich mir denke, na gut, bis der Vogel jetzt bei uns ist, dauert es vielleicht wieder eine Stunde. Da ärgere ich mich manchmal. Aber wie gesagt, das darf man jetzt nicht über einen Kamm scheren. Es gibt Tierarztpraxen, die wirklich ganz nett, ganz super Vögel annehmen, erst versorgen, dann rufen sie bei uns an oder geben den Leuten den Kontakt und dann weiß ich, ich bekomme einen Vogel, der zumindest schon mal angeschaut wurde. Und dann können wir mit unserem Tierarzt weitere Sachen in die Wege leiten.
Ja, ist ja dann auch sehr komplex, aber es ist ja trotzdem gut, dass ihr da so in guten Austausch steht. Dann ist es jetzt aber auch so, natürlich, dass nicht alle verletzten Vögel, die zu euch kommen, das dann ja auch schaffen. Also ich habe nachgelesen, dass 51% der Vögel, die ihr auch in den letzten Jahren bekommen habt, dann halt verstorben sind und es nicht mehr geschafft haben. Wie geht ihr damit um und was macht das vielleicht mit dir? Ist das eine gute, eine schlechte Quote?
Also 51% ist eigentlich über die Jahre gesehen eine relativ gute Quote. Also wir hatten auch schon 55-56% Sterbequote. Also da waren es die letzten 2 Jahre mit 50-50 ungefähr relativ gut. Ja, also es ist ein schwieriges Thema, vor allem für Leute, die vielleicht hier neu dazukommen, die dann immer meinen, man lässt hier quasi ständig Vögel aus oder so. Das ist utopisch. Man muss sich einfach nur mal vor Augen führen und ich meine, ich dokumentiere das ja auch mit Fotos, mit was für Verletzungen die Tiere zu uns kommen. Also wir reden da von offenen Knochenbrüchen, wir reden da von schweren inneren Verletzungen, wir reden da von offenen Fleischwunden, wir reden da von kollabierten Lungen. Das sind natürlich die Chancen relativ gering. Und ich meine, wenn ein Vogel von 10 Gramm oder meinetwegen bis zu einem Kilo bei einem Bus von einem Auto angefahren wird auf der Bundesstraße, ist es meistens überhaupt ein Wunder, dass sie das überleben. Dann kommen aber vielleicht die Vögel halt zu uns mit schweren Verletzungen. Dann schaut man, ob noch was geht oder ob man einfach auch schon frühzeitig zum Einschläfern greifen muss, wenn einfach wirklich aus tiermedizinischer Sicht klar ist, das macht keinen Sinn. Wie geht man damit um? Das ist am Anfang irgendwo vielleicht ein bisschen frustrierend natürlich, weil man mit einer anderen Erwartungshaltung vielleicht da reingeht oder mit einem gewissen Wunschdenken. Man muss eine gewisse Nüchternheit behalten bei dem ganzen Thema, ist meine Meinung dazu. Also ich meine, es gibt Leute, die sind da immer sehr emotional ergriffen, wenn man denen mitteilt, dass der Vogel verstorben ist, den sie gebracht haben. Ist auch verständlich für die Leute, die finden vielleicht einmal oder dreimal oder fünfmal im Leben einen Vogel und wollen dem jetzt helfen, fahren dafür vielleicht etliche Kilometer, nehmen die ganze Familie mit, weil die Kinder, die haben den Vogel warm gehalten und die haben den vielleicht gefunden und so. Klar, für die ist das schlimm. Für uns hier ist halt das irgendwo Alltag, dass ich sage, schwer verletzte Vögel sterben auch innerhalb kürzester Zeit häufig. Ich kann dann nicht jedes Mal hier eine Trauerfeier abhalten. Das geht nicht.
Du könntest dann ja wahrscheinlich nicht weitermachen. Also ich glaube, wenn es dir alles so stark zu Herzen gehen würde, dann...
Genau, wenn mich das zu sehr emotional packen würde, dann müsste ich es aufhören. Dann wäre das keine Option, dass ich da ständig weitermache und mich da seelisch kaputt mache, weil ich mit jedem Vogel, der mir unter der Hand mal wegstirbt, hier groß trauere. Also natürlich gab es schon Fälle, wo ich gesagt habe, da habe ich mich jetzt echt ein paar Tage geärgert oder war ein paar Tage traurig, weil man vielleicht viel Zeit investiert hat, viel aufgewendet hat und dann am Schluss hat man gemerkt, das bringt doch nichts. Also ich kann mich an einen Schwarzstorch erinnern, den wir also wirklich von Hand gefüttert haben und versucht haben und alles, aber da war die Wirbelsäule dann zu stark verletzt und der konnte gar nicht mehr stehen, dann den musste man dann letztendlich einschläfern. Aber man hat erst mal 14 Tage, 3 Wochen da herumgedoktert an diesem Schwarzstorch. Oder wenn man Jungvögel aufzieht und es läuft alles wunderbar und auf einmal wird vielleicht einer krank, steckt die Geschwister an, stirbt das ganze Nest und du hast die 14 Tage schon großgezogen. Das ist schon frustrierend, aber wie gesagt, in der Zwischenzeit kommen die nächsten Nester und die nächsten Jungvögel, dann muss es weitergehen. Man muss sich da eine gewisse Nüchternheit schon behalten, vor allem wenn man sich ein bisschen vor Augen führt, das ist für das einzelne Tier ist es tragisch, wenn es stirbt, ist ganz klar. für die Gesamtheit und da komme ich einfach zu sehr aus dem Naturschutz. Die Natur im Großen und Ganzen, die paar Vögel, die wir da durchbringen oder nicht durchbringen, die fallen nicht zu stark ins Gewicht oder fast gar nicht ins Gewicht. Also wenn man das mal hochrechnet, prozentual, wie viel Spatzen lassen wir aus, wie viel Amseln lassen wir aus, wie viel Turmfalken lassen wir aus, das ist ein minimaler Bruchteil, den die Population durchaus verkraften könnte. Bei seltenen Arten wird der prozentuale Anteil natürlich höher, da wird dann vielleicht das einzelne Individuum deutlich relevanter, aber ja, im Großen und Ganzen muss man dann sagen, okay, schade für das Tier, wir haben es versucht, wenn es nicht geht, geht es nicht und dafür hat man dann auch wieder andere Erfolgserlebnisse, wo man dann wieder mal Vögel auslassen kann, wo man vielleicht schon gemeint hat, dass es nicht klappt und dann klappt es doch wieder, also man hat ja die andere Seite schon auch.
Ja, schön. Ja, das treibt einen dann ja auch weiter an und dann merkt man ja auch, was ihr für eine coole und wichtige Arbeit leistet. Du wurdest eben auch genau für dein Engagement 2015 mit dem Bayerischen Tierschutzpreis ausgezeichnet. Und damit sind wir auch bei einem Thema, was wir jetzt gerade schon ein bisschen angerissen haben. Also das, was ihr in der Vogelstation macht, ist eigentlich klassischer Tierschutz. Jetzt ist aber die Tätigkeit des LBVs und auch das, wo du irgendwie herkommst, ja eher Natur- und Artenschutz. Wo liegen denn da die Unterschiede? Vielleicht kannst du das mal kurz erklären.
Ja, also Tierschutz hat einfach das Individuum in der Regel im Blick. Also Tierschutz, da geht es wirklich um das Tier, das man jetzt gerade vor sich hat. Der Tierschutz wird von den meisten Leuten mehr in Verbindung gebracht eben mit Haustieren oder Nutztieren. Also Massentierhaltung oder Straßenhunde, Tierheim und so weiter, da wird eigentlich für die meisten Leute der Tierschutz so hingesteckt. Aber es gibt eben auch den Tierschutz im Wildtierbereich. Und da sind wir eben genau hier. Also wir bekommen einen Mäusebussard. Diesem einen Tier muss jetzt geholfen werden. Das ist ein reiner Tierschutzgedanke. Der Artenschutz oder der Naturschutz hat ja, sag ich mal, das größere Ganze im Blick. Also da geht es nicht darum, dass ich sage, okay, ich helfe jetzt einem Mäusebussard, sondern wie kann ich die Situation für die Mäusebussard-Population in unserer Region besser gestalten? Das ist der Naturschutz. Also der Naturschutz sagt, okay, wir versuchen Lebensräume zu schaffen, wir versuchen Nahrungsgrundlagen zu schaffen, damit die Mäusebussarde draußen gut zurechtkommen. Jetzt kommt ein verletzter Mäusebussard. Dass wir da Zeit und Geld investieren, um diesem einen Tier zu helfen, hat mit dem Natur- und Artenschutzgedanken draußen wenig zu tun, ist ein reiner Tierschutzaspekt. Jetzt geht es um dieses Individuum. Da versuchen wir jetzt Schmerzen zu vermeiden, das Tier wieder auszulassen, ihm eine zweite Chance zu bekommen oder wenn es gar nicht mehr geht, eben auch einzuschläfern, damit das Tier nicht mehr leiden muss. Das ist der Tierschutzaspekt. Also das muss man einfach wirklich differenzieren. Und für uns ist wichtig, dass das, was wir quasi mit diesen Vögeln machen, dieser Tierschutzaspekt, ist so ein bisschen der Türöffner, um mit Leuten über Naturschutz, über Artenschutz zu sprechen. Also die Leute bringen uns einen Vogel, wissen vielleicht gar nicht, was das für einer ist, was dem passiert ist. Und dann kann man denen sagen, naja, das ist der und der Vogel, dem ist das und das vielleicht passiert. Und dann kommt man so ein bisschen in Gespräche über diese Vogelart. Was ist denn das für eine Vogelart? Wovon lebten die? Durch was ist die gefährdet? Und dann ist man einfach in Aufklärungsgesprächen, also im Sinne von Umweltbildung, Sensibilisierung für den Naturschutz. Das kann man dann alles machen, wenn man die Leute mal da hat, die aber aus einem reinen Tierschutzgedanken, ich muss diesem Tier helfen, ich kann nicht zuschauen, wie das da draußen leidet, zu uns kommen. Also das ist so dieses, ja, dieser Melting Pot, den wir hier haben von verschiedenen Schutzaspekten, dass wir sagen, eigentlich komme ich vom Naturschutz, vom Artenschutz, ich interessiere mich für Ornithologie, für Zusammenhänge und das, was ich aber hier mache, ist, ich kümmere mich um einzelne Individuen.
Mhm. Aber dann könnte ich mir gut vorstellen, dass es dann vielleicht trotzdem auf beiden Seiten so ein bisschen verschiedene Erwartungen gibt, weil wenn, wie du eben gerade gesagt hast, die Menschen, ne, irgendwie eine Familie, gerade irgendwie kleine Kinder, die sich dann irgendwie in den Vogel verliebt haben und dem unbedingt helfen wollen, die ja betrachten das Thema dann ja von einem ganz anderen Punkt als ihr und kann es da vielleicht auch manchmal zu Schwierigkeiten kommen, also wenn ihr eben sagt, naja, wir können da jetzt nicht helfen oder...
Ja, natürlich. Also das kann ganz unterschiedliche Erwartungshaltungen hier geben. Also angenommen, wir bekommen einen Vogel mit einem ganz massiven sagen wir mal Beinbruch, ja, also was durchaus sein kann, nach einer Autokollision, Bein ist gebrochen, Schienbein, Wadenbein zerschmettert, nicht zu operieren, nicht so, sagen wir mal ein Greifvogel oder vielleicht sogar ein Laufvogel, nicht so zu operieren, dass man sagt, das Bein wird wieder voll einsatzfähig. So, sowas würde normalerweise jetzt eingeschläfert werden, denn dieses Bein, wenn ich jetzt halt, sage, das ist ein Laufvogel, ein Schreitvogel oder auch eine Gans oder sowas, wo dieses Bein einfach wirklich belastbar sein muss. Und ich weiß jetzt schon aus medizinischer Sicht, das kriege ich nicht mehr hin, das wird nicht mehr voll beweglich, das wird nicht mehr voll belastbar. Dann kann ich jetzt natürlich sagen, okay, ich lasse es irgendwie verkrüppelt trotzdem heilen oder versuche es halbwegs zusammenzuflicken. Dann habe ich aber längerfristig einen Vogel, der ein kaputtes Bein hat, das er nicht voll belasten kann, was natürlich infolgedessen zu einer Überbelastung des noch gesunden Beins führt. Das heißt, auch das noch gesunde Bein geht einem irgendwann kaputt. Das weiß jeder, der ein kaputtes Bein hat, jeder Mensch, der dann durch falsche Körperhaltung merkt, auf einmal meine Gelenke tun mir weh. Ja? Und das gibt es bei den Vögeln eben genauso. Wenn ein Bein nicht voll belastbar wird, belastbar ist, wird das andere überbelastet und irgendwann tut einem der ganze Körper weh. Das heißt, ich sorge dann dafür, dass dieses Tier mittellangfristig unter Schmerzen lebt. Und das will ich nicht. Also muss ich sagen, ich muss das Tier, wenn das Bein so kaputt ist, jetzt schon einschläfern. Jetzt kommen aber eben die Leute und sagen, ja, kann man das nicht doch eben so machen, dann muss das Tier nicht sterben. Ja, und dann muss man dann den Leuten das eben erklären, dass ich sage, wenn ich das Tier jetzt am Leben lasse, was bedeutet das für das Tier? Das eine sind vielleicht die Schmerzen, die es hat, bedingt durch einen nicht korrekt verheilten Bruch und eine Überbelastung der anderen Gliedmaßen. Das andere ist der Aspekt, wir haben ein Wildtier. Wir reden hier von Wildtieren, die Angst vor Menschen haben. Das ist das, was viele Leute nicht zusammenbringen mit den anderen Aspekten des Tierschutzes. Also die ganzen Haustiere oder Nutztiere. Das sind Tiere, die domestiziert sind, die nicht die grundsätzliche Furcht vor Menschen haben. Wildtiere haben die. Ein Wildtier, ein Wildvogel, der normalerweise eine Fluchtdistanz von 50, 100, 200 Metern hat, wenn ich den einsperre, dann leidet der ganz anders. Das heißt, das ist für den wirklich nicht schön. Und dann muss ich den Leuten eben sagen, sie wollen jetzt, dass ich ein Tier, das eine massive Verletzung hat, so gut wie möglich zusammenflicke. Auslassen kann ich so nicht, weil es nicht überlebensfähig ist auf dem Weg. Dass ich das mit dieser schweren Verletzung den Rest seines Lebens einsperre. Und das ist ja eigentlich auch nicht im Sinne des Tierschutzes. Gerade wenn man sagt, Zootierhaltung oder sowas ist man dagegen aus Tierschutzgründen, dann sollte man das eigentlich genauso ablehnen. Noch dazu bei einem Wildtier, dass die Annäherung von Menschen wirklich als Stress und als in Form von Panik dann empfindet. Das geht nicht. Also das kann ich mit meinem Gedanken oder mit meiner Herangehensweise an Tierschutz auch nicht vereinbaren. Und dass wir so ein Tier nicht auslassen dürfen, das steht im Tierschutzgesetz. Im Tierschutzgesetz steht explizit drinnen, es dürfen Wildtiere nur wieder in die Natur entlassen werden, wenn sie in der Lage sind, sich selbstständig draußen zu erhalten. Wenn ich jetzt eben einen Vogel habe mit einem kaputten Flügel, mit einem kaputten Bein, mit einem kaputten Auge, dann wären auch manche Leute so weit, dass sie sagen, ja, gib mir ihm halt eine zweite Chance, wenn er schafft, ist recht, wenn nicht, dann nicht. Dann sage ich, das darf ich nicht. Ich darf den so nicht auslassen. Ich darf nur ein Tier auslassen, wo ich wirklich der Meinung bin, der hat eine Chance. Das heißt auch nicht immer, dass sie es schaffen, weil es gibt einfach Tiere, die draußen nicht konkurrenzfähig sind. Das gibt es einfach. Und gerade die Vögel, die wir bekommen, sind ja manchmal welche, die nicht den besten Weg gefunden haben. Die vielleicht nicht das beste Revier besetzt haben, nicht in der Lage sind, so gut sich zu erhalten. Das sind ja gerade die Vögel, die jetzt auch bei so einem Winter wie jetzt als erste aussortiert werden von der Natur. Ja. Das heißt, unter Umständen peppeln wir dann Vögel groß, die wir dann wieder auslassen, nur damit sie dann 14 Tage später sterben, weil sie überhaupt nicht in der Lage sind, von ihrer grundsätzlichen Voraussetzung gut zurechtzukommen.
Aber da müsst ihr ja dann ganz schön viel Aufklärungsarbeit leisten einfach. Weil, wie du eben meintest, also ich denke, ja, die Otto-Normal-Menschen wissen das halt nicht, wie komplex das Thema ist und welche Gesetze dahinter stehen und wie du auch gesagt hast, wann ihr Vögel überhaupt auswildern dürft. Also das war mir jetzt auch nicht so zu, also in dieser Fülle klar. Aber deswegen ist es ja auch so gut, dass ihr dann eigentlich Menschen damit erreicht, die zu dem Thema vielleicht nicht so viel wissen. Und die könnt ihr dann ja, wenn sie schon in der Vogelstation sind, auch dann gut durch die Umweltstation, die gleich daneben ist, erreichen. Vielleicht können wir auch darüber noch so ein bisschen sprechen. Also es war ja wahrscheinlich auch ein sehr schwieriges Jahr für euch in der Umweltstation mit Corona, weil man eben die Veranstaltungen und Führungen, die ihr da sonst so anbietet, ja nicht machen konnte. Aber wir gehen mal von einem normalen Jahr aus. Was bietet ihr denn da so an?
Ja, also die Umweltstation, das setzt sich zusammen aus einem großen Vortragsraum, wo man also große Gruppen unterbringen kann und einem Mikroskopierlabor. Und ja, also die Kollegin von der Umweltbildung, die Frau Preuser, die bietet da ganz verschiedene Sachen an. Da geht es um Lebensräume zum Beispiel. Also man kann da so einen Tag zum Beispiel nehmen, Lebensraum Luft zum Beispiel. Und dann werden da verschiedene Aspekte des Lebensraums Luft einfach mal angesprochen. Dann geht es natürlich speziell um die Vögel und deren Anpassung an den Lebensraum, also hohle Knochen, Federn. Und dann schauen die sich zum Beispiel in dem Mikroskopierraum unter dem Mikroskop, schauen die sich gemeinsam mal so Knochenteile an, Federteile, wie sind die denn aufgebaut, wie sind die strukturiert, was ist da für eine spezielle Anpassung an diesen Lebensraum. Dann schaut man natürlich in der Vogelstation noch den einen oder anderen Vogel an. Das ist bei uns bloß für die Hörer, die das nicht kennen, so konzipiert, dass man da quasi durch Gänge durchgehen kann, wo kleine Gucklöcher drin sind, sodass also die Tiere keinen Stress haben, weil wir sind ja kein Zoo. Das ist das, was viele Leute auch meinen. Sie sehen hier offene Gehege und haben dann Zoo. Das ist es ja gar nicht. Also primär geht es ja darum, dass die Tiere Ruhe haben. Aber da, wo es quasi geht, kann man mit der Umweltbildung ein bisschen reingehen und ist auch für die Vögel wirklich kein Problem. Das sieht jeder, der eben durch die Gucklöcher durchschaut, dass die Vögel da ganz entspannt hinten sitzen. Genau, oder man kann sich in der Umweltstation mit dem Lebensraum Wiese beschäftigen. Dann gehen die raus auf eine Wiese, schauen sich dort die Pflanzen an, keschern da vielleicht mal irgendwie durch, schauen sich irgendwelche Käfer oder Pflanzen unter dem Mikroskop an. Also da geht es mehr eben um diese LBV-typischen Aspekte, Zusammenhänge verstehen, ökologische Aspekte verstehen, das kann man da in der Umweltstation alles machen. Aber ganz abgesehen davon werden hier auch Kindergeburtstage gefeiert. Also dann sind da unsere Buftis, die dann mit den Kindern irgendwelche, auch immer mit Bezug zu Natur und Tieren, irgendwelche Spiele machen oder basteln. Dann kann man hier Vogelnistkästen basteln oder Vogelfutter selber machen, so diese Aspekte. Also das ist da alles in der Umweltstation mit drin. Da gibt es Geocaching-Möglichkeiten. Dann geht man hier durch die Gegend mit GPS-Geräten und versucht die Caches zu finden, die dann auch immer irgendwelche Informationen über die Tierwelt oder so bereithalten. Also da geht es mehr um dieses wirklich Wissen erweitern, um Zusammenhänge.
Ja, also ich finde Umweltbildung auch einfach wirklich wichtig. Ich hatte das ja auch in der Naturschutzjugend, wo ich angefangen habe. Da ging es ja bei mir los im LBV. Und ja, ich glaube, wenn man da einfach wirklich von klein auf ansetzt, dann kann man einfach schon ganz vielen Menschen ja einfach zeigen, wie wichtig Natur- und Artenschutz ist. Und ja, es macht ja auch wirklich Spaß. Also ich würde gerne meinen Geburtstag bei euch feiern. Also ich finde das ganz cool.
Ja, aber das ist ja genau der Punkt, wo wir dann mit der Vogelstation wieder ins Spiel kommen. Weil das sind ja Leute, die offenbar schon mal empfänglich sind für das Thema, die sich um diesen Vogel kümmern. Es gibt ja schließlich genug Leute, die einen Vogel am Straßenrand sehen und vorbeifahren und nicht anhalten. Und die Leute, die dann anhalten und den Vogel einsammeln und zu uns bringen, das sind natürlich schon Leute, die sich da offenbar dafür interessieren und empfänglich sind für sowas. Und dann entwickelt sich da unter Umständen eben auch wirklich mehr aus dem Ganzen.
Ich würde gerne noch ein bisschen über die Auswilderung sprechen. Also wenn dann eben, wenn ihr den Vogel gut versorgt habt und es ihm besser geht und er wieder so fit ist, dass ihr ihn wieder ja, rauslassen könnt, muss man ihn irgendwie darauf vorbereiten oder muss er sich wieder erst irgendwie an das Freisein gewöhnen? Wie kann man sich das vorstellen?
Das muss man ganz stark differenzieren nach den Arten, um die es hier geht. Also jede Art hat andere Voraussetzungen, die sie erfüllen muss, um draußen zu überleben. Also der ganz klassische Singvogel springt durch die Äste, sammelt dort Insekten oder Früchte ein. Der Greifvogel jagt aktiv nach sich bewegenden Beutetieren oder auch, machen ja Singvögel auch bei den Insekten, manchmal wenn sie Fluginsekten fangen. Aber bleiben wir mal einfach beim Thema Greifvögel. Selbst bei den Greifvögeln muss man wieder differenzieren. Der eine jagt Mäuse, die fast überall irgendwo erreichbar sind, in sehr hohem Maße vorhanden sind und manchmal eher leicht zu fangen sind. Der andere jagt Vögel. Vögel sind deutlich schwerer zu fangen, weil sie schnell fliegen können, weil die viel schneller Ortswechsel vornehmen können. Also ein Vogel zu fangen bedarf größerer körperlicher Fitness und Technik als eine Maus zu fangen. Das heißt, da müssen wir jetzt schon mal differenzieren. Und bei den klassischen Mäusejägern, also Turmfalken oder Mäusebussarden eben oder Weihen, Milane, da reicht es eigentlich, wenn die tatsächlich in einem großen Gehege komplett flugfähig wieder sind. Denn gerade diese Vögel mit den breiten Flügeln, die beziehen ja viel ihrer Energie aus Wind, aus Thermik. Das heißt, ein Mäusebussard, der lange Zeit in einem Gehege war, das haben wir ja selber bei den Auswilderungen, kann man das ja immer wieder bestätigen, der Vogel war vielleicht ein halbes Jahr im Gehege, man lässt den bei guter Witterung aus und der fängt vor versammelter Mannschaft, fängt der Vogel nach der Auswilderung an zu steigen, zu steigen, zu steigen, zu steigen, immer höher, immer höher. Das schafft er halt, weil ihn die Thermik hochtreibt. Natürlich ist der Vogel nach einem halben Jahr in einem Gehege von der Muskulatur her eigentlich schwächer. Genauso wie wenn wir Menschen als Sportler ein halbes Jahr keinen Sport mehr machen. Aber dadurch, dass es ein Mäusebussard ist oder ein Milan, kann der mit Wind und Thermik trotzdem schnell Ortswechsel vornehmen, neues Revier suchen und auch auf die Jagd aufbrechen auf Mäuse. Anders schaut es zum Beispiel bei Habicht oder Wanderfalke aus. Habicht und Wanderfalke sind Vögel, die ganz stark von ihrem aktiven Flug abhängig sind. Das heißt, die müssen viel aktiver arbeiten, um an Beute zu kommen. Und die muss ich natürlich mit einem ganz anderen Fitnesslevel auslassen. Also diese Vögel müssen zum Teil nach längerer Verletzungspause wirklich aktiv wieder trainiert werden, sodass da Muskelaufbau stattfinden kann. Und da ist jetzt natürlich der Vorteil, dass wir hier zwei Falkner sind auch. Denn da kommt dann dieses falknerische Training zum Tragen. Also wir müssen wirklich die Vögel zähmen, was übrigens nicht kontraproduktiv ist, weil viele Leute dann meinen, ja, wenn der Vogel dann gezähmt ist, dann ist er ja auf Menschen, quasi Menschenbezug. Das stimmt nicht. Also das ist mal bei der Prägung der Fall. Wenn man ein Tier von klein auf aufzieht, dann wird es geprägt, dann ist es wirklich dauerhaft auf den Menschen geprägt. Ein Tier, das als Wildtier groß geworden ist, kann man zähmen, temporär, auf einen zeitlich begrenzten Zeitraum, wo ich sage, hier arbeite ich mit dem Tier, da kann man über Konditionierung, über Kontakt, kann man das Tier zähmen, aber es bleibt in sich drin immer ein Wildtier. Und wenn ich das wieder auslasse und das Tier seine Selbstständigkeit erfährt, dann distanziert sich das ganz schnell. So wie es in der Natur sich ja auch von den Eltern irgendwann löst, wenn es merkt, ich werde nicht mehr gefüttert und ich muss jetzt selber für mich sorgen. Genauso löst sich auch so ein Vogel dann wieder. Das ist überhaupt gar kein Thema. Aber die müssen halt dann ganz explizit trainiert werden. Also ich habe vor 2 Jahren einen Baumfalken trainiert, der als Jungvogel zu uns gekommen ist, der noch nie gejagt hat. Und das ist ein hochspezialisierter Vogel- und Insektenjäger, der bei hohen Geschwindigkeiten immer wieder in der Luft jagen muss. Das, wenn er nicht gelernt hat, verhungert er innerhalb von 2-3 Tagen, so ein kleiner Kerl. Und den habe ich also trainiert, fliegen lassen, der hat immer mehr Muskulatur aufgebaut und irgendwann habe ich den dann quasi komplett ausgelassen, aber in dem Gebiet, wo ich ihn trainiert habe. Der ist 11 Wochen noch in dem Gebiet nachgewiesen worden. Der hat ja einen Ring dran gehabt, die Vögel werden beringt bei uns. Den konnte ich bis zu 11 Wochen, konnte ich den im Gebiet noch nachweisen und konnte ihn sogar selbst in der Luft beim Insektenjagen beobachten. Er hat mich bis auf 30 Meter ranlassen, sodass ich ihn eben schön fotografieren konnte, aber auch dann ist der Vogel irgendwann weggeflogen. Also er hat sich die Scheu dann relativ schnell, nach ein paar Tagen war der Vogel wieder so scheu, dass ich ihn nicht mehr hätte nehmen können, weil er selber wieder gemerkt hat, ich kann jetzt für mich selber sorgen. Aber das muss man ganz stark differenzieren. Man muss sich anschauen, was muss dieser Vogel draußen in der Natur leisten können. Wie muss ich ihn da vorbereiten? Das trifft auch genauso zu bei jungen Schwalben. Junge Schwalben, die Insekten fangen, müssen das auch irgendwie erstmal zeigen, dass sie das können. Erst dann kann ich sie auslassen.
Ja, verstehe. Gab es dann so eine Geschichte, wo du irgendwie sagst, das war irgendwie voll die schöne Auswilderung oder vielleicht ein Vogel, bei dem es erstmal schlecht aussah und dann hat das doch irgendwie noch gepackt, was euch alle dann eher überrascht hat?
Ja, also Extrembeispiel 2008, Steinadler aus dem Allgäu. Also da haben wir einen Steinadler bekommen mit nach Bleivergiftung. Der wurde dann in Oberschleißheim in der Klinik, wurde die Bleivergiftung behandelt, bis das auf einem gewissen Level war. Und dann kam der Vogel zu uns mit der Vorgabe, der Vogel muss jetzt irgendwie, also mit der medizinischen Vorgabe der Ärzte, der Vogel muss jetzt irgendwie trainiert werden, um abzuklären, ist er in der Lage, wieder zu fliegen. Denn er hatte noch Defizite motorischer Art und nervlicher Art. Also dieses Blei hat einfach seine Langzeitschäden schon noch eine Zeit lang gezeigt. Und den Vogel habe ich dann also wirklich ein halbes Jahr trainiert, wieder geflogen. Und das ist natürlich, Steinadler ist natürlich Wahnsinn, auch für mich als Falkner. Einen wilden Steinadler, das ist war ein erhabenes Gefühl, das Ganze. Und vor allem, als man dann gesehen hat, am Anfang, der Vogel rutscht von der Stange, weil er seine Fänge nicht aufmachen kann, weil er immer noch Krämpfe hatte von dem Blei. Und es löst sich langsam und der Vogel landet wieder kontrolliert und der Vogel schafft es wieder, sich viel besser motorisch zu bewegen beim Fliegen. Das war grandios. Und als ich dann mit dem Training so weit war, dass ich gesagt habe, der Vogel fliegt jetzt unauffällig und greift unauffällig und das passt alles soweit wieder, dann ging er wieder in die Klinik, die haben dann nochmal Blut gecheckt, Augen gecheckt, alles. Und die haben dann auch ihr Okay gegeben. Und dann sind wir mit dem Vogel ins Allgäu, nach Oberstdorf, mit der Nebelhornbahn aufs Nebelhorn und dann habe ich dort oben am Nebelhorn den Vogel wieder ausgelassen. Das war also wirklich die genialste Auswilderung, die ich bisher hatte, gar keine Frage.
Das klingt wirklich sehr beeindruckend. Sind es dann diese Momente, wo du denkst, dafür machst du das? Also wo man irgendwie merkt, es ist ja schon viel Zeit und Arbeit, die du da reinsteckst und ist es das dann wert, wenn man sowas erleben kann?
Ja, natürlich. Also das ist jetzt, wie gesagt, ein absolutes Extrembeispiel, das einmalig war in meiner ganzen Zeit, die ich das hier mache. Aber es ist jedes Jahr zum Beispiel, wenn wir die jungen Turmfalken in Wildflug stellen, die lernen dann bei uns hier das Fliegen, die werden quasi naturnah hier entlassen. Die lernen dann bei uns hier am Grundstück das Fliegen und man sieht jeden Tag, wie die besser fliegen. Man beobachtet das, man füttert die, man kann das wirklich richtig mitverfolgen. Das sind einfach so richtig schöne Momente, wo man hier jedes Jahr das Erlebnis hat und die Bestätigung. Wie gesagt, das mit dem Steinadler war eine absolut einmalige Sache, die ich wahrscheinlich auch nie wieder haben werde. Aber ja, das sind natürlich sehr, sehr schöne Momente da. Gar keine Frage.
Ja, das glaube ich. Das war ein sehr, sehr schönes Gespräch, Ferdinand. Wir wären dann auch schon am Ende. Vielen Dank. Ich habe viel gelernt. Ich glaube, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch. Und ja, ich bin gespannt, wie es bei euch weitergeht.
Das sind wir auch. Also wir können ja kurz die aktuellen Zahlen. Wir sind jetzt bei 35 Vögeln dieses Jahr. Wobei das immer langsam anläuft im Winter. Im April, im Mai werden wir 35 Vögel innerhalb von 3 Tagen dann zusammen haben. Also das wird noch dann die richtig, richtig spannende Zeit. Jetzt kann sein mit dem Winter, dass dann ein paar geschwächte Vögel natürlich aufgrund der Kälte noch kommen. Aber wie es wirklich weitergeht, das weiß natürlich niemand.
Das stimmt. Dann danke dir und bis zum nächsten Mal.
Ja, sehr gerne.
Vielen Dank fürs Reinhören in Ausgeflogen, der LBV-Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hört auch beim nächsten Mal wieder zu. Wenn ihr Anregungen oder Themenwünsche habt, könnt ihr die gerne an mich senden an podcast@lbv.de. Dieser Podcast wird gefördert vom Bayerischen Naturschutzfonds aus Mitteln der Glücksspirale.